Deutschlandfunk, der Tag.
Gibt es eigentlich eine Regel, dass Mikrofone immer verzerren, wenn Rechtsextreme reinsprechen? Frage ich mich wirklich.
Wir haben tatsächlich dieses Tor aufgemacht. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben.
Was das für eine Geschichte ist, die Herbert Kickl mit seiner FPÖ da schreiben will und wie er das überhaupt machen will, wenn keine der anderen Parteien mit ihm zusammen regieren will. Gleich alles in der Wahlnachlese mit unserer Österreich-Korrespondentin. Und wir sprechen über den Libanon. Seit den massiven Luftangriffen auf die Hisbollah sind Tausende in Beirut und Umgebung auf der Flucht. Aus der Ferne unvorstellbar, was das mit den Menschen dort macht. Unser Korrespondent ist mittendrin und erzählt uns seine Eindrücke. Der Tag am 30. September 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Die FPÖ ist in Österreich mit Abstand stärkste Kraft geworden. Rund 29%, weit vor der konservativen ÖVP. Die kommt auf 27%. Und die sozialdemokratische SPÖ auf 21%. Die FPÖ rund um Herbert Kickl feiert das also jetzt als historischen Sieg. Alice Weidel, Marine Le Pen, Geert Wilders, die ganz rechten Kräfte Europas gratulieren. Silke Hahn ist jetzt in der Leitung, Köln-Wien, unsere Österreich-Korrespondentin. Hallo Silke.
Hi.
Lass doch mal damit anfangen, weil ich das jetzt auch immer mal wieder so oder so lese in der Bewertung zur FPÖ. Sind das jetzt Rechtspopulisten, würdest du sagen, oder Rechtsradikale, die da so abgeräumt haben?
Darüber habe ich mich schon mit dem ein oder anderen Experten unterhalten hier in Österreich, der zum Thema Rechtsextremismus forscht. Und ich gebe das jetzt mal so wieder, weil ich selber bin ja keine Expertin auf dem Gebiet, sondern nur Journalistin. Aber von Menschen, die sich damit beschäftigen, wird die Partei als in Teilen rechtsextrem eingeschätzt. Man kann natürlich auch rechtsradikal sagen, was ja juristisch sozusagen etwas unverfänglicher ist. Rechtspopulistisch halte ich tatsächlich für eine Verharmlosung eher, denn davon ist die Partei irgendwie doch inzwischen sehr weit weg, vor allem seit Herbert Kickl die FPÖ anführt.
Und jetzt heißt es ist der beste Tag der Parteigeschichte der FPÖ, ein Wahlsieg, fast 30%. Konnten die jetzt deshalb oder trotzdem so sehr Stimmen zugewinnen?
Ich würde sagen deshalb. Also die Partei hat ja wirklich sehr viele Prozentpunkte hinzugewonnen im Vergleich zur letzten Wahl. Ganze 12,5. Also insofern ist das auf jeden Fall ein enormer Zuwachs. Man muss das vielleicht erklären. Bei der Nationalratswahl davor haben sie, wie gesagt, sehr viel weniger gehabt. Davor aber hatte die FPÖ auch schon 26%. Und dann ist unter Sebastian Kurz etwas passiert. Es sind nämlich dann ganz viele Wählerinnen und Wähler der FPÖ zur ÖVP rübergewechselt. Und Sebastian Kurz wiederum, der hat ja auch einen rechtspopulistischen Kurs gefahren dann ab 2015.
Also die Konservativen.
Genau. Und von denen sind jetzt bei dieser Wahl eben wieder ganz viele zurück zur FPÖ gekommen. Es gibt natürlich auch hier diese Wählerstromanalysen und das waren über 440.000 Wählerinnen und Wähler, die von den Konservativen zur FPÖ gewechselt sind.
Ein Erklärungsmodell ist ja sicherlich der Anti-Migrationskurs, der ja in Österreich auch besonders populär ist. Und soweit wir das hier mitkriegen in Deutschland, hat darauf ja eben auch dann nicht nur die FPÖ gesetzt. Was glaubst du, haben die anderen Parteien damit die Extremen dann nochmal zusätzlich gestärkt?
Das ist ein Vorgang, der sich so singulär nicht betrachten lässt. Die Positionen der FPÖ werden seit Jörg Haider von der österreichischen restlichen politischen Landschaft systematisch normalisiert. Mhm. Das heißt, die ÖVP ist eben auch Stück für Stück weiter nach rechts gerückt in der, ich nenne es jetzt einfach mal Ausländerfrage, Asylfrage, wie auch immer. Also das ist ein Prozess, der hier schon sehr, sehr lange vor sich geht. Ende der 90er ist die FPÖ ja hier dann auch erstmals in die Regierung gekommen. Auch das zählt sicherlich dazu. Und insofern, wenn man jetzt fragt, was kann man daraus lernen? Also wenn man mit den Rechten regiert oder ihre Positionen übernimmt, macht man sie zumindest in Österreich damit nicht schwächer.
Ja, du sagst es, die FPÖ ist ja anders als jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland. Die AfD war schon an einigen Regierungskoalitionen vertreten. Aber jetzt die meisten Stimmen zu bekommen, heißt ja noch nicht den Kanzler stellen. Also ich fand da einen Vergleich ganz interessant. Also in Österreich gibt es keine wirkliche Brandmauer zum ganz rechten Rand, also der anderen Parteien, anders als in Deutschland.
Aber so ein bisschen was wie eine Brandmauer Kickel, das habe ich als Zitat gehört. Also den will keiner zum Kanzler machen, oder?
Ja, mein Kollege Wolfgang Fichtel nennt das immer die Feuerschutztür vom Kanzleramt. Also da will ihn halt niemand haben. Bei der ÖVP, die restlichen Parteien schließen eine Koalition mit der FPÖ sowieso kategorisch aus, ob mit oder ohne Kickel. Aber die ÖVP sagt eben also ohne Herbert Kickel und sagt auch, wir stehen nicht als Juniorpartner zur Verfügung. Das interpretiere ich so, dass sie sagen eben, wenn wir mit der FPÖ zusammengehen, dann nur, wenn wir den Kanzler stellen.
Und ist das realistisch? Weil der hat ja schon Ambitionen aufs Kanzleramt angemeldet, ne?
Ja, also ich halte es eigentlich gerade nicht für realistisch. Warum sollte die FPÖ im Moment des Triumphs, ja, wo sie also wirklich ihr bestes Ergebnis eingefahren hat, den Mann, der dafür verantwortlich ist, absägen? Zumal es ja super bequem ist für die FPÖ, jetzt eigentlich in der Opposition zu sein. Also man macht ja Kickl damit fast schon zum Märtyrer und mit einer starken Fraktion im Nationalrat die Regierung, die dann wahrscheinlich etwas instabil sein könnte, je nachdem, welche Koalition sich hier am Ende dann zusammenfindet. Das ist ja auch jetzt keine Position, die für die FPÖ schlecht wäre, wenn man das jetzt ganz einfach mal langfristig denkt.
Mhm. Nochmal der Vergleich nach Deutschland, weil wir ja auch einfach gerade 3 Landtagswahlen zumindest im Rücken haben, ne? In Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Da war ja das Erklärungsmuster, dass es viel eben an der Kritik an der Ampelregierung gelegen hat, dass auch der rechte Rand so gestärkt wurde und die anderen eben auch so ziemlich schwach abgeschnitten haben. Das ist ja schon bemerkenswert, dass jetzt in Österreich ÖVP und SPÖ gleichzeitig so schwach sind. Liegt es nur an der Stärke der FPÖ oder eben auch an anderen Gründen?
Also beide Regierungsparteien, die ÖVP und die Grünen, sind abgestraft worden. Die SPÖ ist ja nur 0,1 Prozentpunkt nach unten gegangen, also fast stabil, wenn auch schlecht stabil. Die Schwäche der anderen Parteien haben was mit der Stärke der FPÖ zu tun, ganz eindeutig. Das habe ich ja eben auch schon erklärt mit den Wählerströmen, dass also von der ÖVP ganz viele zurück zu den Blauen gegangen sind. Und was man auch sieht, ist, dass vor allem die SPÖ auch ein absolutes Mobilisierungsproblem hat. Also es sind viele, viele Menschen, die beim letzten Mal SPÖ gewählt haben, zu Hause geblieben und haben einfach nicht gewählt. Und das ist natürlich auch ein Problem, während die FPÖ sehr viele Nichtwähler mobilisieren konnte, für sich zu stimmen.
Nach Wahlen fragt man sich ja ganz gerne, was so ein Ergebnis auch für die Gesellschaft heißt, also in Österreich. Ist das wirklich das sichtbare Ergebnis einer Spaltung oder gibt es da doch mehr Konsens als gedacht? Da gibt es ja immer mal wieder unterschiedliche Thesen. Was glaubst du?
Also es gibt in Österreich definitiv einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Das Land wählt blau oder vielleicht türkis bzw. schwarz, also ÖVP, während eben Wien, die zentrale Riesenmetropole des Landes, eben noch weiterhin absolut in SPÖ-Hand ist. Und da nehme ich schon einen starken Unterschied wahr zwischen Wien und dem Rest von Österreich. Und es wählen sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ, 50%. Also auch da gibt es scheinbar Risse in der Gesellschaft, ob es jetzt eine Polarisierung ist oder vielleicht erstmal nur eine Entfremdung oder dass einfach die Gemeinsamkeiten schwinden zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, das ist auf jeden Fall so, glaube ich, ja.
Silke, vielen Dank für die ersten Infos direkt nach der Wahl und deine Einschätzung. Silke Hane aus Wien war das. Hören wir mal kurz diesem Passanten aus dem Süden Libanons zu, der sich Sorgen macht um sein Land.
Der Libanon ist in einer gefährlichen Phase. Wir müssen jetzt Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen eine Person, die das Land führt, einen Präsidenten, der mit allen kooperiert. Wenn die Leute nicht zusammenhalten, wird der Libanon verschwinden.
Der libanesische Ministerpräsident fordert eine Waffenruhe. Doch danach sieht es gerade gar nicht aus. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind längst eskaliert und die Lage ist so schlimm, dass Menschen lieber nach Syrien flüchten, in das Bürgerkriegsland, als dort zu bleiben, muss man sich mal vorstellen. Die UN schätzen, dass insgesamt gerade etwa 1 Million Menschen auf der Flucht ist, mindestens. Und das in einem Land, das nur 5,5 Millionen Einwohner hat. Moritz Behrendt ist für uns als Korrespondent im Land in Beirut. Hallo Moritz.
Grüße aus Beirut, hallo.
Aber wo genau erreiche ich dich überhaupt gerade?
Ich bin in einem Stadtviertel, das heißt Hamra. Das ist relativ nah am Zentrum, ist ein sunnitisches Viertel. Theoretisch sehr schön, die amerikanische Universität mit ganz tollen Gebäuden ist um die Ecke. Der Leuchtturm ist nicht weit weg und das Mittelmeer, aber das ist momentan alles wirklich nur Theorie.
Ansonsten viel Qualm, viel Rauch, viel Bomben, ständig Angriffe. Wie ist die Lage?
Ja, es ist tatsächlich mindestens seit dem Wochenende, dass es hier massive Angriffe gibt, tagsüber und in der Nacht. Vor allem der heftigste Angriff war natürlich das Bombardement des Hisbollah-Hauptquartiers durch die israelische Armee am Freitagnachmittag. Das habe ich hier ungefähr 5 Kilometer von dem Ort entfernt durch dicke Scheiben hinweg gehört. Dann sind wir schnell auf den Balkon, haben geguckt und dann sah man auch die Rauchwolken über die Stadt ziehen. Weitere Bombardements gab es dann auch weiter in den südlichen Vororten der Stadt. Jetzt heute einen Bericht über einen Drohnenangriff auf ein Viertel, das noch etwas näher ist. Das kommt schon durchaus nahe.
Und alle, die können, die packen ihre Sachen und ja, machen was eigentlich gerade? Fliehen? Wohin?
Ja, vor allem die Leute aus den südlichen Vororten Beiruts und aus dem Süden des Landes und dem Osten des Landes, die fliehen. Du hattest ja schon gesagt, nach Syrien in Teilen, zum Teil aber auch in die zentralen Stadtviertel Beiruts. Da, wo ich jetzt bin, hier ist es schon noch deutlich sicherer, aber hier sind dann Menschen in Schulen untergebracht. Zwischenzeitlich haben sie die Nacht auch auf der Straße verbracht oder am Strand mit nicht mehr dabei als dem, was in eine Plastiktüte passt. Und der Libanon als Land ist mit dieser Situation wirklich schon ziemlich überfordert. Das Land hat eine jahrelange Wirtschaftskrise hinter sich und viele Institutionen sind eigentlich schon seit langem komplett ausgehebelt. Das hat die schiitische Hisbollah-Miliz, die nicht nur Miliz ist, sondern sie ist auch Partei, als Partei im Parlament und in der Regierung. Und sie ist eine Organisation, die Schulen, Krankenhäuser betreibt. Die hat diese Leerstellen, die der libanesische Staat gelassen hat, für sich genutzt. Jetzt sind sie aber auch außerhalb der Funktion. Das heißt, für die Leute gibt es noch weniger Anlaufstellen.
Das heißt also, es gibt zu wenig Unterkünfte, aber auch zu wenig Krankenhausbetten, Personal etc.
Genau, an all diesen Dingen fehlt. Ich war gerade an einer Schule, wo Vertriebene untergebracht wurden mit einer Hilfsorganisation zusammen. Die haben 100 Matratzen dorthin gebracht. Sie sagten, eine andere NGO hätte auch schon 100 Matratzen gebracht. Das sind dann 200. Aber in dieser Schule sind 400 Vertriebene. Das heißt, viele haben keine adäquaten Schlafmöglichkeiten, müssen auf dem Boden schlafen. Wie die hygienischen Bedingungen in eher ranzigen Schulen sind. Übernachten will man da nicht für mehrere Tage oder Wochen. Und ja, das Land ist absolut auf Hilfe angewiesen. Die Europäische Union hat jetzt bekannt gegeben, sie gibt 10 Millionen an Soforthilfe für den Libanon für humanitäre Zwecke. Arabische Staaten schicken auch Hilfsgüter. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben gerade noch bekannt gegeben, wenn die Berichte stimmen, eine Spende von 100 Millionen Dollar.
Und gibt es so eine Art von Frühwarnsystem, Alarm oder wie bereiten sich die Menschen auf den nächsten Angriff vor? Haben die eine Chance, sich da irgendwo in Deckung zu bringen?
Also bei einigen Angriffen in der Dachier. Die Dachier, das sind diese südlichen Vororte von Beirut. Mehrere Vororte sind das, die aber direkt an die Stadt anschließen, sehr nah am Flughafen dran. Da gab es Warnungen der israelischen Armee für ganz bestimmte Gebäude. Ob die so komplett rechtzeitig da waren, ob dort auch, wenn da ältere Leute drin waren, ob die alle rauskommen konnten, das ist momentan wirklich schwer zu sagen. Und die libanesische Regierung, die verkündet immer mal wieder Zahlen, wie viele Menschen getötet wurden, dann ist nicht so ganz leicht auseinanderzuhalten, wie viele sind Hisbollah-Kämpfer, wie viele sind Zivilisten. Es gibt immer wieder Fälle, gerade heute in der Stadt Saida oder auch Sidon genannt, das ist so ja, knapp 100 Kilometer südlich von Beirut, wo ein Haus getroffen wurde, wo offenbar auch viele Zivilisten drin waren, die getötet wurden. Aber diese Zahlen sind wirklich manchmal ganz schwer einzuordnen und ganz wichtig, wenn irgendwelche hochrangigen Hisbollah-Kommandeure getötet werden. Das würde nicht die libanesische Regierung verkünden, das übernimmt die Hisbollah immer lieber selbst.
So wie der Chef Nasrallah vor einigen Tagen. Wie reagieren denn die Menschen darauf? Also das sagt ja auch was über das Verhältnis der Menschen zur Hisbollah aus, ne?
Nun, die Menschen, viele auf der Straße, beten so ein bisschen die Hisbollah-Propaganda nach, die immer geheißen hat, wenn einer von uns, wenn ein Anführer von uns im Kampf gegen den Feind auf dem Weg nach Jerusalem, sprechen sie dann davon immer, fällt als Märtyrer, dann rücken ganz viele andere nach. Das ist ein bisschen die Propaganda, die auch von vielen Menschen durchaus sehr ernst genommen wird. Die fühlen das wirklich einen Schmerz, dass Nasrallah jetzt gestorben ist. Und zwar nicht nur unbedingt die Anhänger der schiitischen Hisbollah, zumindest die Politik, Politiker aus anderen Parteien, christlichen, sunnitischen, drusischen Parteien, die haben ihr Beileid der Hisbollah ausgesprochen und sehen eindeutig Israel als verantwortlich für diese Aggression.
Der israelische Premierminister Netanyahu nennt wiederum ja den Tod Nasrallahs, die Tötung, muss man sagen, einen, so sagt er, historischen Wendepunkt. Und er will die Hisbollah zerstören. Ist sie denn inzwischen so geschwächt, dass das tatsächlich gelingen könnte?
Das ist ein großes Unterfangen. Die Hisbollah ist massiv geschwächt und Hassan Nasrallah, der wird für diese Organisation nicht leicht zu ersetzen sein. Sein Stellvertreter Naim Qassem, der hat heute eine Ansprache gehalten. Es war das erste Mal, dass ein Hisbollah-Mensch öffentlich im Fernsehen, im Hisbollah-eigenen Fernsehsender aufgetreten ist nach dem Tod Nasrallahs. Der hat gesagt, der Kampf wird weitergehen. Wir sind bereit, aber wir müssen etwas Geduld haben. Also die Hisbollah wird sich nicht geschlagen geben und sie schießt auch weiter Raketen auf Israel ab. Aber es wird spekuliert, dass Israel auch noch weiter gegen die Hisbollah vorgeht. Nicht nur mit Luftangriffen und Raketenangriffen wie bislang, sondern möglicherweise auch mit einer Bodenoffensive. Die könnte tatsächlich sehr bald bevorstehen.
Läuft da irgendeine Art von Vorbereitung, auch um die Menschen zu schützen, wenn dann tatsächlich auch Soldaten aus Israel in den Libanon einmarschieren?
Vom Staat aus, der bereitet vor, dass Lebensmittel ins Land kommen, dass medizinische Güter an die Krankenhäuser kommen, die, wie gesagt, schon jetzt überlastet sind. Das war ja so eine Kette von Ereignissen. Es gab diese Pager- und Walkie-Talkie-Explosionen mit Tausenden Verletzten, die ins Krankenhaus mussten. Dann verschiedene Bombardements, dann die vielen Menschen, die im Land geflohen sind, zum Teil auch nach Syrien. Also der Staat versucht, da Vorbereitungen zu treffen, aber das ist nicht leicht. Gleichzeitig muss man sagen, wenn die israelische Armee in den Süden Libanons einmarschieren würde, würden sie auf ein Gebiet treffen, das weitgehend schon entvölkert ist. Schon seit Monaten haben Hunderttausende diese Region verlassen. In den letzten Wochen noch weitere Hunderttausend. Also es ist tatsächlich im Süden Libanons vor allem noch die Hisbollah präsent mit Angreifern, die möglicherweise, sollten die Israelis in das Land kommen, versuchen die mit Guerilla-Taktiken zu überraschen. Gleichzeitig hat Israel in den letzten Wochen gezeigt, dass sie eher in der Lage sind, die Hisbollah zu überraschen mit ihren massiven Schlägen, mit denen die Hisbollah sicherlich in dieser Form nicht gerechnet hat.
Nach eigenen Angaben Israels ist das ja das erklärte Kriegsziel, eben terroristische Infrastruktur zu treffen, Hisbollah-Mitglieder. Aber immer wieder werden ja auch Zivilisten in Wohngebieten getroffen. Lässt sich sagen oder wie wird das diskutiert, auch in welchem Ausmaß die israelische Armee das mindestens in Kauf nimmt?
Also als journalistischer Beobachter bin ich einerseits beeindruckt von der Zielgenauigkeit, die Israel an den Tag legt. Dieser Angriff heute auf ein Wohnhaus in Beirut war mit einer Drohne und es gibt Bilder, wie wirklich, ich weiß nicht, ob es das 8. oder 9. Stock dieses Gebäudes war, das ist komplett zerstört. Die Stockwerke drunter und auch die drüber sind weiterhin intakt. Also da gibt es eine gewisse Zielgenauigkeit, aber bei den massiven Bombardements im Süden Beiruts, da nimmt die israelische Armee offenbar auch den Tod von Zivilisten in Kauf. Und das wird hier im Libanon als extreme Aggression, als Verletzung, in manchen Zeitungskommentaren auch als Kriegsverbrechen und auch das Wort wird gewählt, als Genozid bezeichnet.
Die Hisbollah sagt ja, dass sie Israel seit nunmehr einem Jahr beschießt. Das liegt daran, weil sie solidarisch ist mit der palästinensischen Hamas im Gazastreifen. Hängt da also Krieg oder Frieden im Libanon unmittelbar mit Krieg oder Frieden im Gazastreifen zusammen?
Das hängt zusammen. Gleichzeitig ist diese Entscheidung, wie stark die Hisbollah Israel beschießt, auch immer nicht nur von der Hisbollah ab, sondern von dem großen Fürsprecher, von der Schutzmacht des Landes, vom Iran, der sozusagen sehr gerne Israel schwächen möchte, dabei aber auf seine Stellvertreter setzt, die Hisbollah im Libanon, aber auch die Houthis im Jemen oder syrische und irakische schiitische Milizen. Aber Hassan Nasrallah, das ist ganz interessant, weil der ja jetzt als Oberterrorist getötet wurde. In seinen letzten Reden war er gar nicht mal so der unerbittliche Scharfmacher. Er hat das immer, den Beschuss an den Krieg in Gaza gekoppelt und hat gesagt, wenn es dort einen Waffenstillstand gibt, dann hören wir auch auf. Ob das tatsächlich gestimmt hätte, das können wir jetzt nicht sagen. Also dieses Hisbollah, da will ich mich nicht falsch verstanden werden, das ist eine brutale Terrororganisation, die gegen Israelis vorgeht, die in den 80er Jahren fiese Anschläge gegen amerikanische und französische Einrichtungen durchgeführt hat, die nicht zuletzt in Syrien an Seiten des Machthabers Bashar al-Assad gegen die Zivilbevölkerung und aufständische Gruppen brutal vorgegangen ist und die auch Kritiker im eigenen Land hingerichtet hat. Zum Beispiel den Verleger Lokman Slim vor ein paar Jahren. Eine wahnsinnig beeindruckende Gestalt. Der war Verleger, der hat Kunstaktionen durchgeführt und war auch Aktivist und war einer der wenigen, die sich sehr lautstark gegen die Hisbollah und vor allem ihre unheilvolle Rolle innerhalb der libanesischen Politik aufgelehnt hat. Die Kritik an der Hisbollah ist in diesem Land durchaus groß und vorhanden, aber sie bezieht sich mehr auf die Rolle der Hisbollah innerhalb Libanons und gar nicht so sehr auf den sogenannten Widerstand gegen die israelische Armee, gegen die israelische Besatzung, die es zeitweise war in den Jahren 1982 bis zum Jahr 2000, 18 Jahre lang.
Und doch der Iran, den du ansprichst, wir haben hier in der Tag schon das ein oder andere Mal versucht zu analysieren, was der wohl macht. Das bleibt so ein bisschen die Blackbox in diesen Tagen, ne?
Das ist völlig offen. Da könnte vieles passieren. Signale aus dem Iran ist, dass die Führung sich nicht direkt einmischen will und weiterhin diese Stellvertreter vorschiebt. Wir wissen es momentan einfach nicht. Theoretisch hätte der Iran noch mindestens eine Rechnung mit Israel offen. Der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, der ist ja inmitten des Zentrums von Teheran von wahrscheinlich den Israelis getötet worden. Darauf hat der Iran direkt noch nicht reagiert. Also da könnte es noch irgendeine Form von Rache geben. Aber wie die aussieht, keine Ahnung.
Moritz, und du und dein Team, ihr seid ja jetzt mittendrin und versucht diese sich zuspitzende Eskalation abzubilden, auch für uns hier in Deutschland. Beschreibt doch mal, wie könnt ihr denn da gerade überhaupt arbeiten und euch bewegen durch die Stadt auch?
Normalerweise ist Beirut ein Traum für Journalisten. Leute erzählen gern, es ist eine lebenslustige Stadt, selbst in schwierigen Momenten. Aber so angespannt wie in den letzten Tagen habe ich diese Stadt noch nie erlebt. Und es ist tatsächlich an vielen Orten gar nicht leicht zu recherchieren in Unterkünften für Vertriebene zum Beispiel. Da sind Milizionäre verschiedener Gruppen, der Hisbollah, aber auch anderer politischer Parteien, die das verhindern wollen, dass Journalisten reinkommen. Zum Teil ist es trotzdem möglich. Ich bin in eine Einrichtung reingekommen, da war es sehr toll möglich und da haben Hilfsorganisationen auch eine ganz wichtige Rolle, weil sie den Leuten das bieten, was sie dringend benötigen. Ich hatte über die Matratzen ja vorhin schon gesprochen, das ist ohne Hilfsorganisationen hier nicht möglich. Also es ist nicht leicht für uns als Journalisten, aber den Leuten, die Hilfe benötigen, denen geht es viel schlimmer und die sollten im Mittelpunkt stehen.
Moritz, vielen Dank für deine Einschätzung. Pass gut auf dich auf, du und dein Team. Alles Gute.
Danke.
Das war Der Tag, die Episode vom 30.09.2024 mit einem Blick auf Österreich nach der Wahl und den Libanon mitten in der Eskalation. Redaktionell verantwortlich sind meine Kollegin Silvia Engels und ich, Sarah Zerback, und wir beide sagen Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Lassen noch kurz die E-Mail-Adresse da, dertag@deutschlandfunk.de, und freuen uns über Feedback und Anregungen.